immer wieder die frohen Bilder vom Himmel. Soll man das mehr als Metaphern sehen? Oder hat es doch aus der Liebe von Gott raus zu uns Menschen, dass er uns in irgendeiner Art doch unserer menschlichen Vergangenheit nicht ganz fremd werden lässt oder dass man nicht so ganz heimweh kriegt?
Ja, genau so. Völlig richtig, wie Sie sagen. Das meine ich gerade mit dem Wort Endgültigkeit. Das Hiesige wird endgültig. Ja. Und deswegen, wir wissen nicht, was dort heißt, Wohnung. Ja, wir wissen nicht, was das heißt, genau dem Vater vorstellen. Wir wissen nicht, was das heißt. Es steht ja da, dass der Vater, dass ihn niemand sieht, weil der Vater unsichtbar ist. Das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Sonst hätte ja der Sohn nicht sagen können, gerade in den Abschiedsreden, von denen Sie eben sprechen, dass er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der hat ja nicht gesagt, schaut mich mal an, so ähnlich sieht er auch aus. Sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Das ist die Sichtbarkeit des unsichtbaren Vaters. So heißt es im Kolosserbrief.
Mhm. Und dann wäre es doch so, dass Jesus uns die Gefühle, sagen wir mal menschlich gesehen, die Gefühle sagen will, wie wir dann in Gott leben werden.
Ja, ja. Denn die Gefühle gehören zum Menschen dazu. Warum sollen wir die verlieren?
Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Kirchhaus.
So sein, ich stelle mir immer vor, dass im Grund, so wie die Kirche redet, ja, das ist ja auch wieder mehr theologisch, dass die Kirche redet ja vom triumphierenden, leidenden und von der streitenden Kirche. Ja. Das ist schon natürlich nicht auf die Ewigkeit so ganz zu beziehen, schon auch, aber kann das doch so sein, dass alles, was war, in Gott hineinwandert, wie in einer großen Mantel oder in ein Haus und das alles, was denkt und fühlt und eigentlich Gott letztlich ist und dass es aber alle seine Geschöpfe sind, die wie seine Organe in ihm, also das ist jetzt primitiv vielleicht sagen, in ihm wirkt, in seiner Vielfalt.
Ja, besser ist schon, dass wir ihm gegenüberstehen. Also wissen Sie, wir können ja nur tatsächlich, wie Sie sagen, so Bilder verwenden. Aber unter den Bildern gehören in den Vordergrund die mit dem Gegenüber. Also wir sind nicht ein Organ Gottes, sondern wir sind sein Du. So wie das Kind im Mutterschoß ja auch nicht ein Organ der Mutter ist, sondern es ist ja, das ist eine Kommunikation, ein Dialog zwischen Mutter und Kind. Und so dürfen wir das tun. Deswegen ist die Rede von der himmlischen Liturgie, davon ist in jeder Präfation die Rede in der Messe, dass wir zusammen mit den himmlischen Heerscharen die himmlische Liturgie feiern. Also es ist ein Gegenüber. Ein Gegenüber von uns zu unseren Mitmenschen und ein Gegenüber der Menschen zu Gott. Und das Ganze in Gott. Aber eben ganz entscheidend gegenüber. Mhm. Manche meinen das Bild mit dem in einem Körper drin wie ein Organ, das sei intimer. Das ist nicht intimer. Die intimste Form des Miteinanderseins ist das von Auge zu Auge, von Blick in Blick, von Angesicht zu Angesicht. Und davon spricht die Schrift.
Herzlichen Dank für Ihre Antwort, Herr Professor Splett. Und Dankeschön, Frau Kirchhaus, dass Sie angerufen haben. Danke. Alles Gute nach Augsburg. Danke. Auf Wiederhören. Frau Götzen aus Düsseldorf ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Professor. Vielen Dank.
Grüß Sie.
Für Ihren aufschlussreichen Vortrag. Mich quält eigentlich schon lange eine Frage. Ich bin seit dem dritten Lebensjahr krank. Ich habe Rheuma und kann seit 20 Jahren nur noch im Rollstuhl mich bewegen und bin dazu jetzt noch in den letzten Jahren erblindet. Für mich ist die Frage, ich bin also gläubige Christin, für mich ist die Frage, wenn ich nun sterbe und das habe ich mich früher furchtbar darauf gefreut, es wird also wunderbar, dann sehe ich Jesus, dann kann ich knien, dann kann ich tanzen, dann kann ich zum Beispiel die Heiligen umarmen, mich an Jesus lehnen, seine Seitenwunde anbeten und irgendwie wird es aber immer doch von Entschuldigungen, aber von anderen Theologen als sehr unklar und dann erst, wenn das jüngste und endgültige Gericht ist, hat man wieder einen Körper. Bis dahin hat man eine Seele. Also ich wäre sozusagen so ein kleines Zündchen da oben oder da unten oder wo auch immer in der Galaxie. herumturnt um Gott wartet, habe ich auch keine Lust zu.
So ist es. Nein, so wird es auch, ich glaube, auch nicht sein. Es ist richtig, es ist strittig unter den Theologen und den Fachleuten, ob wir tatsächlich bis zum jüngsten Tage warten müssen, um wieder einen Leib zu bekommen oder ob wir den gleich bekommen. Dante, der große Dante in seiner Göttlichen Komödie, hat ja das geniale Bild gefunden, dass sich die Seligen im Himmel schon vorher so einen quasi, ein gewissermaßen einen Ersatzleib machen aus Licht und Luft und Glanz. Weil der Mensch, wie ich vorhin sagte, eben nicht der Geist ist, der in einem Körper sitzt, unter dem er leidet, wie sie mit ihrer Krankheit, sondern dass der Mensch als Ganzer eben ein leibhaftiges Wesen ist, so wie wir in unserer alten Sprache auch sagen, wie jemand leibt und lebt. Deswegen finde ich so schade, dass das Wort Leib bei uns im Deutschen fast ganz verschwindet und die Leute nur noch von Körper reden. Körper ist ein dreidimensionales Gebilde, was wiegt. Leib ist die Weise, wie man da ist. Leib ist zum Beispiel auch jetzt Ihre Stimme, die ich höre, durch elektrische Ströme hier gesendet an mich hin. Leib heißt, dass die Weise, wie Person da ist. Und Sie sind jetzt für uns da, wie ich für Sie da bin, nur eben mit dem durch Ströme da verwandelten und wieder in Töne umgesetzten, in Luftschwingungen umgesetzten Ton. Leib gehört zu uns und das Bild vom Reigen und vom Tanz ist eins der ganz großen, von den Kirchenvätern an, der klassischen Bilder für das, was Ewigkeit heißt. Weil darin erstmal die Leiblichkeit da ist, wenn man kein Leib hat, kann man nicht tanzen. Reigen und zugleich steckt die ganze Leichtigkeit, die Freude, die Beschwingtheit und all das dort drinnen. Das sind sicher die stärksten Bilder. Wir wissen, es sind Bilder und deswegen gilt es jedes Mal dazu zu sagen, die Wirklichkeit ist noch viel toller.
Schön. Auch da freue ich mich heute Abend.
Dankeschön, Frau Götzen.
Ich bedanke mich, Herr Professor.
Bitte.
Auf Wiederhören.
Bitte.
Herr Rocky aus Nymphenburg ist in der Leitung. Er denkt natürlich auch, was geschieht mit mir selber nach dem Tod. Herr Rocky, guten Abend.
Ja, guten Abend. Also die Vorrednerin, die war ja großartig. Aber ich habe eine andere Frage. Ich werde sterben. Ich bin 62 Jahre alt. Und jetzt geht es nur darum, soll ich verfügen, dass ich mich verbrennen lasse oder eine Erdbestattung anordnen? Ist das egal?
Ich sage Ihnen offen, für mich ist es egal. Es war so, dass in der Neuzeit Leute, die anfingen zu bestreiten, dass es ein Leben über den Tod hinaus gibt, dafür als deutlichstes Zeichen die Feuerbestattung gewählt haben, weil sie gesagt haben, da ist man vollkommen weg. Und solange das diese Prägung hatte, hat unsere Kirche eben verboten, sich verbrennen zu lassen, weil es hier nicht nach dem äußeren Verhalten geht, ob man nun verfault und gefressen wird oder ob man verbrennt, sondern weil hier zur Debatte stand, was das jeweils bedeuten soll. Die einen haben gedacht, beim Begrabenwerden, das ist so wie die Frucht in die Erde und dann wächst die Ehre wieder raus. Die anderen haben gesagt, verbrannt, dann bin ich restlos weg. Inzwischen ist diese Debatte für viele Leute abgelehnt. Es gibt immer noch Leute, die argumentieren so und die meinen, sie müssten damit ein Zeichen setzen. Aber so und so viele Leute tun das überhaupt nicht. Sondern die sagen, ich will in einer Weise irgendwie da sein, noch für meine Nachkommen oder so ähnlich. Deswegen ist es gut, wenn es irgendwo eine Stätte gibt, wo ich bin. Aber ob ich dann nun Erdboden in Anspruch nehme oder ob ich sage, ich nehme lieber eine kleine Urne, in der das geschieht, so viele Menschen, wie wir sind, das ist einfach eine Frage der Praxis und des eigenen Gefühls. Ich muss gestehen, ich bin kein Mensch vom Lande. Ich bin ein Großstädterkind und habe durch die Evakuierungen und Flucht auch so die Gräber der Vorfahren nicht. Ich habe kein unmittelbares Verhältnis jetzt in besonderer Weise zum Grab. Ich weiß, dass es andere Menschen haben. Aber ich will auch hier nur darauf hinweisen, dass da manches auch etwas merkwürdig ist. Zum Beispiel, wenn ich in Liebfrauendom in München gehe und dann ist da am Grab vom Faulhaber steht daran, er erwartet hier die Auferstehung, steht da auf Lateinisch. Als ob der da die Auferstehung erwartet, der ist doch längst im Himmel. Also ich kann deswegen richtig umgehen mit der Beerdigung und ich kann falsch umgehen mit der Beerdigung. Ich kann richtig umgehen mit dem Verbranntwerden und ich kann falsch damit umgehen damit. Es gibt Leute, die sich bemühen, weil die sagen, die ganze Tradition ist eigentlich die des Beerdigens und Begrabens. Sie wollen das stärker machen. Das respektiere ich.